Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Carlo Trenhardt.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt, uns zuzuhören. Ein Pferd springt ja nur so hoch, wie es muss. Und nie hat der Spruch besser gepasst als bei unserem Hochspringer Carlo Trenhardt. Herzlich willkommen, lieber Carlo, schön, dass du da bist. Carlo, die Älteren unter uns kennen dich noch. Für die Jungen stell ich dich gerne vor.
Erstmal guten Tag zusammen. Freut mich, dass man Pferd reden kann. Schön.
War gut mit dem Pferd, oder?
Sehr gut.
Habe ich mir heute Morgen überlegt.
Ja.
Ja, nein. Ja, ihr Lieben, für diejenigen, die Carlo Trenhardt nicht kennen. Carlo ist ein Hochleistungssportler und hat über viele Jahrzehnte seinen Sport dominiert, wie vielleicht kein anderer. Carlo Trenhardt war unter anderem Basketballer, Leichtathlet, aber weltberühmt ist er geworden für seinen Hochsprung. Carlo Trenhardt sprang damals 2,42 Meter. Und nur um die Höhe mal klarzustellen, heute wird man mit 2,21 Meter Olympiasieger.
Nicht ganz, aber Deutscher Meister.
Wirst du immerhin. Ja. So habe ich mich schlecht vorbereitet. Vielen Dank für die Ohrfeige, lieber Carlo.
Sehr gerne, das ist der Anfang, ja.
Ja. Ich wollte noch was Nettes.
Das mal kurz,
ich wollte noch was Nettes sagen, aber mir ist nichts mehr eingefallen. Jetzt müssen wir erstmal die Höhe.
Ungefähr ist 2,42.
Ja. Wie zeig nochmal?
Hier so.
Okay. Also, es gab einen Menschen, der ist höher gesprungen, ein Kubaner, der ist 2,43 Meter gesprungen, aber wurde auch des Dopings überführt. Von daher haben wir also einen aktuellen, immerhin noch Europarekordler hier sitzen. Ja. Und Carlo ist trotz seines, das darf ich sagen, fortgeschrittenen Alters heute noch sehr fit. Er ist nämlich immer noch, das muss man sich vorstellen, der Athletik- und der Mentalcoach der deutschen Tennis-Nationalmannschaft und trainiert die Tennisspieler, Zverev und all die anderen, im Bereich Fitness und im Bereich Mental zu größeren Erfolgen. Carlo, wie lange machst du das jetzt?
Also Athletikcoach und Mentalcoach bin ich beim Deutschen Tennisbund jetzt seit 10 Jahren schon mittlerweile. Und es ist immer noch eine große Freude. Wir waren jetzt gerade noch vor 6 Wochen in Ungarn, haben Ungarn geschlagen. In Ungarn haben uns qualifiziert für die Zwischenrunde im September, um uns fürs Finale zu qualifizieren, was immer im November dann ist. Mit Zverev hoffentlich, der war das letzte Mal nach den Australian Open, war er krank, konnte leider nicht mitspielen, haben es aber auch so geschafft, mit, wenn sich an einem Tennis auskennt, mit Struff hat gespielt, und Pütz und Kawitz im Doppel und Dominik Köpfer. Also auch fast mit der zweiten Garde haben wir es geschafft, die mittlerweile auch 50 in der Welt stehen. Und das ist für mich immer noch, und du hast es angesprochen netterweise, im fortgeschrittenen Alter, erstmal eine große Herausforderung, mit den Jungs noch mithalten zu können, weil ich versuche auch jedes Training noch mitzugestalten und mitzumachen, kann sogar einige Übungen noch vormachen. Und ich hoffe, dass mich das jung hält noch die nächsten Jahre. Das ist eine große Ambition für mich.
Carlo, du hast Boris Becker trainiert. 1990 hast du ihn übernommen, hast ihn 3 oder 4 Jahre trainiert. Welche Erfolge hat er damals mit dir gefeiert?
Also das fing ganz lustig an. Ich habe ihn bei einem Davis Cup kennengelernt, ich glaube 88, 89 in Karlsruhe. Und wir haben uns danach im Hotel getroffen, haben lange unterhalten und haben gesprochen über Sport, über Leistungssport, wie das funktioniert und so weiter. Und er hat zugegeben, dass seine, man nennt das im Sport, die intrinsische Motivation nicht mehr so da war. Er hat zwar noch trainiert, aber nicht mit dem Einsatz, wie du als Leistungssportler trainieren musst. Und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm mal ein knallhartes Athletiktraining machen kann, damit er wieder eine alte Form erreicht. Und wir haben dann, glaube ich, ein halbes Jahr später angefangen. Und ganz niedlich war es, er hat mich gefragt, wann fangen wir morgen an? Und wir hatten so einen Plan gemacht, natürlich im Dialog entwickelt. Und haben gesagt, morgen früh um 6. Hat er gesagt, hast du Sinn? Ich habe noch nie um 6 trainiert. Dann habe ich gesagt, dann wird's Zeit. Er musste aus seiner Komfortzone raus. Er hatte damals schon Millionen verdient. Damals hatte er noch Geld. Heute ist das nicht mehr ganz so. Und dann haben wir halt angefangen zu trainieren. Und ich durfte ihn einige Jahre begleiten. Und 91 habe ich wahrscheinlich, oder ich hoffe, einen kleinen Anteil daran gehabt, dass er Nummer 1 wurde, indem er in Melbourne das erste Grand Slam des Jahres gewonnen hatte.
Wow, lange her. Ja, ich weiß nicht, wer von euch Dieter Nuhr gesehen hat. Ich mag den Dieter Nuhr. Ich finde seinen Zynismus und seine Ironie immer sehr auf den Punkt. Er hat letzte Woche, hat er uns erzählt, dass er zum ersten Mal in die Schule gegangen ist, seine Tochter abgemeldet hat, weil er sich mit der Lehrerin gestritten hat. Denn die Lehrerin hat nicht nur die Bundesjugendspiele abgeschafft, sondern auch den Wettkampf verboten, weil Wettkampf nicht mehr tauglich ist in der heutigen Zeit. Carlo, wie siehst du das mit der Jugend? Du hast die Jugend auch im Training. Ist die Leistungsfähigkeit wie damals oder hat sich was verändert?
Also bei den Profis natürlich hat es sich nicht verändert. Die haben immer noch diese Motivation, auch nicht nur wegen des Geldes. Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn du nur wegen des Geldes eine Motivation aufbringst, das nennt man eine extrinsische Motivation, und nicht von Natur aus versuchst, dein Potenzial auszuschöpfen, dann bist du fehl am Platz, egal in welchem Beruf oder in welcher Sportart. Ich glaube, es muss eine Symbiose sein zwischen, ich will einfach mein Potenzial ausschöpfen, ich möchte einfach jeden Tag versuchen, besser zu werden. Das wird einem nicht jeden Tag gelingen. Aber es muss zumindest der Ansatz da sein, ich will für einen Leistungssportler und für Leistungssportler des Alltags analog gilt diese Devise, wenn ich das nicht in mir trage, werde ich nie außergewöhnlich gut sein. Und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich fürchte, dass es die letzten 3, 4, 5 Jahre auch nicht nur durchs Internet zu einer Nivellierung gekommen ist, dass eine Mittelmäßigkeit fast schon ausreichend ist, um sich wohlzufühlen. Das ist so ein sehr billiger, hedonistischer Ansatz, der mir nicht gefällt. Du weißt das selbst aus deinem Job, wenn Leute sich bewerben bei irgendeinem Job, ist die erste Frage erstmal, wie viele Tage muss ich arbeiten, wie viele Stunden muss ich, wie viel Urlaub habe ich, welche Annehmlichkeiten habe ich. Da steht nicht im Fokus oder im Vordergrund, wie kann ich mich entwickeln in dem Job? Wie kann ich besser werden? Wie kann ich dies oder jenes erreichen? Diese Ansätze haben sich völlig verschoben, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Nun kenne ich dich ja seit vielen Jahren privat. Du bist ja jemand, der sich auch selbst belohnt. Also du bist
du
ja
hast mir übrigens versprochen, dass ich ein Glas Wein bekomme.
Ja, das ist stimmt. Nach 12 Uhr. Irgendwo ist 17 Uhr. Ich glaube, die Lorraine sucht gerade ein Glas Wein für dich.
Ja. Gut.
Kenn ja deinen Anspruch.
Also wir haben Zeit.
Sehr gut. Wie hast du denn damals gemerkt, dass du in der Lage bist, dich über die Maßen zu motivieren? Wie bist du denn zum Höchstleistungssport gekommen?
Du hast das völlig richtig erstmal angesprochen, dass ich habe mich in vielen Sportarten ausprobiert. Ich habe Basketball gespielt, Volleyball gespielt, ich habe Judo gemacht, ich war Torwart beim Fußball. Ich war überall recht gut, im Handball war ich sehr gut, aber ich hatte immer eine Vision in mir, ich wollte mal was außergewöhnlich gut machen, nicht nur mittelmäßig sein. Ich hatte dann noch, das kam hinzu, als ich ein junger Kerl war mit 15, 16, war ich 1,95, wog 60 Kilo. Das ist nicht wirklich erotisch in dem Alter und du kriegst nicht so viel Anerkennung von der Umwelt. Und mir war natürlich auch, bist du dadurch ein wenig komplexbeladen. Und ich wollte aus diesen komplexbeladenen Dingen raus und wollte irgendwas besonders gut machen, um den Menschen zu zeigen, in mir steckt mehr. Ich kann irgendwas besonders gut. Und habe dann...
Also eigentlich aus der Negativmotivation
eigentlich heraus. Eigentlich aus einer... Ja, das übrigens 90% derjenigen, die was Außergewöhnliches leisten, egal in welchen Bereichen, rekrutieren sich aus Menschen, die was zu kompensieren haben, was ich nicht schlimm finde. Es gibt da so eine psychologische Feder. Wenn du dich gegen diese Feder, die umzufallen droht, stemmst, kannst du was Besonderes erreichen. Wenn du aber sagst, das ist halt so, das Leben hat es nicht gut mit mir gemeint, dann wirst du niemals reduzieren.
Und wenn du Dinge erreicht hast, wenn du deine Rekorde gesprungen hast, wie bist du danach umgegangen damit? Hast du dich dann, war das
Push belohnt,
ja. Oder belohnt?
Nein, also da gibt's ja so eine Karriere, besteht ja aus ganz unterschiedlichen Stand. Beim ersten Sprung über 2 Meter, erste Mal deutscher Meister, erste Mal deutschen Rekord, erster Europarekord. Und eine wichtige Geschichte, die mir auch wichtig ist, ich glaube auch für die Menschen, die hier sind, du schaffst nie sowas alleine. Ich bin dann relativ schnell gut geworden, mit 21 schon der Beste in Deutschland, deutschen Rekord gesprungen und war eigentlich zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte. Hatte schon ein Goldkettchen und hatte ein ganz gutes Auto, verdiente 5.000 Mark im Monat und war eigentlich happy mit meinem Leben. Und dann hatte ich das Glück, jemanden zu treffen, der gesagt hat, lieber Freund, du hast noch nicht so viel erreicht. Du bist zwar deutscher Rekordler, aber in dir steckt mehr. Ich will damit sagen, dass man sich manchmal gar nicht so spürt und sich vorstellen kann, was einer selbst in sich trägt. Und da ist es gut, Menschen zuzuhören, die auch eine gewisse Empathie haben und dir die Möglichkeit aufzeigen. Der sagte mir zum Beispiel, du kannst mal der Beste auf der Welt werden, 2-mal am Tag trainieren und noch sinnhafter trainieren, noch bewusster trainieren und so weiter. Dem habe ich Gott sei Dank zugehört, deswegen hat er mir eigentlich durch den Sport und durch die tagtägliche Arbeit ein angenehmes Leben beschert.
Du hast letztes Jahr einen sehr spannenden Film mit und über Zverev gedreht. Die Zeiten von Michael Stich, den wir beide lieben und schätzen, die Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf sind vorbei. Was passiert im Deutschen Tennisbund, für den du ja auch irgendwo arbeitest und mitverantwortlich bist, nicht mehr, dass wir wieder an die Weltspitze kommen?
Also du hast den Namen erwähnt, Alexander Zverev ist absolute Weltspitze, der ist jetzt Nummer 5 in der Welt, hat ein paar Punkte in Indian Wells gemacht, hat Viertelfinale gespielt, ist jetzt vor Rublev, der ist vor der absoluten Spitze nicht mehr weit entfernt. Der hat jetzt das Pech, es gibt diesen Alcaraz, es gibt immer noch Djokovic, es gibt immer noch einen Medvedev, es sind eigentlich nur die 3, 4, die vor ihm sind. Sein erklärtes Ziel ist, das mal zu schaffen. Und darauf basierte eben auch mein Film. Zverev ist seit Jahren Top 10 in der Welt, was eine unglaubliche Leistung in dem Sport ist, aber ist nie so geliebt in Deutschland. Gut, er ist halb Russe, er ist manchmal ein bisschen spröde in Interviews und so weiter. Aber ich habe den vor 10 Jahren kennengelernt und weiß, dass er sehr viel mehr in sich trägt und dass er mehr Wertschätzung auch verdient. Und darauf basierte der Film. Der Film heißt übrigens Alexander Zverev, der Unvollendete.
Das fand er wahrscheinlich nicht so lustig.
Das war mir egal, aber er ist ja unvollendet. Er hat noch keinen Grand Slam gewonnen, war noch nicht Nummer 1, also ist er unvollendet. Die Wahrheit muss auch dann gesagt werden.
Zweimal Weltmeister ist auch nicht so schlecht, finde ich.
Nicht so schlecht, hat auch ein paar Tausender gewonnen. Aber wenn das sein erklärtes Ziel ist, ist er für sich aus seiner subjektiven Betrachtung noch nicht vollendet.
Carlo, du sitzt hier vor sehr vielen Hoteliers, junge und etwas ältere, aber auch vor vielen Partnern, Zulieferern, Dienstleistern, alles Menschen, die Hotellerie im Besonderen bewegen. Du hast hier heute bei den Future Hospitality Days tatsächlich die junge und aber auch die erwachsen gewordene Elite der besten Hoteliers. Erzähl mal, du bist 300 Tage im Jahr unterwegs gewesen, du hast die Welt bereist, du warst auch in schönen und guten Hotels unterwegs. Bis heute machst du das, manchmal dürfen wir zwei auch noch zusammen wegfahren. Wenn du in ein Hotelzimmer gehst, veränderst du irgendwas in dem Zimmer, um es persönlicher zu machen, oder ist das für dich ein Neutrum?
Nein, das ist kein Neutrum, aber ich muss ganz kurz erzählen. Als ich natürlich anfing, war ich in 2-Sterne-Buden, wo ich die Matratze aus dem Bett rausholen musste, weil die zu kurz waren. Ich konnte in den Dingern nicht schlafen und so weiter.
Gab's auch noch so ein Brett am Ende?
Es gab noch ein Brett am Ende. Das kennst du auch noch. Bei 1,97 ist ein Brett am Ende einfach scheiße. Und dann wurde ich irgendwann besser. Die Hotels wurden besser. Und die Liebe auch zur Hotellerie und auch zur Gastronomie ging in einher damit. Aber wenn du mich konkret fragst, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, dann gibt's das eine Hotelzimmer, was mir direkt behagt, wenn ich reinkomme. Und da gibt's andere, die finde ich dann auch in guten Hotels nicht so unglaublich, weil sie nicht so zu mir passen. Deswegen habe ich aber die Möglichkeit, mir die Hotels auszusuchen, wo ich hinkomme und wo ich einfach schon beim Checken, wenn ich Hotels mir anschaue, ein Gefühl, was sich in mir breit macht, dass ich sage, eigentlich möchte ich dahin.
Kannst du das auf den Punkt bringen, weißt du, woran das liegt? Ist das Sensorik? Ist das Haptik? Was ist
es
das?
Es ist eine Kombination Sensorik, Haptik und einfach die Farben, ob das mit meinen Vorstellungen oder mit meiner Gefühlslage, die ja auch nicht immer gleich ist, harmoniert. Deswegen ist es für ein Hotelier, du wirst es niemals hinkriegen, für alle das perfekte Zimmer zu machen. Jeder wird wahrscheinlich versuchen, sein Zimmer individuell anders zu gestalten. Deswegen gibt es ja einige Hotels, die unterschiedliche Motti haben und so. Aber wenn du Liebe im Detail schon per se spürst in einem Hotelzimmer, ist schon 90% damit erledigt.
Jetzt sprechen wir über die Hardware, also über das Äußere des Zimmers. Ich weiß aber aus der Erfahrung mit dir, dass du sehr viel Wert darauf legst, dass Dinge pünktlich schnell auf den Punkt kommen. Was erfreut dich am Service? Was ist für dich wichtig?
Was leider heutzutage nicht mehr Usus ist, dass Menschen freundlich sind, mit einem reden und den Job ernst nehmen, dass sie Dienstleister sind. Pünktlichkeit hast du angesprochen. Ich als Sportler musste immer pünktlich sein. Ich war heute jetzt 3 Minuten zu spät. Das war, ist ja keine sportliche Veranstaltung jetzt in dem Sinne. Aber wenn ich was bestelle und ein Kellner dreht sich weg, während ich im Satz noch nicht fertig bin, was ich haben möchte und so weiter. Sowas macht mich wahnsinnig mittlerweile. Ich habe dich auch ein paar Mal erlebt, dich macht's auch wahnsinnig. Da habe ich auch einiges von dir gelernt. Aber ich möchte einfach nur, wenn ich in einem Hotel bin, in einem Restaurant bin, gewertschätzt werden, weil das ist ihr Beruf. Sie sollen das so gut wie möglich machen. Und egal, ob denen das jetzt in dem Augenblick Spaß macht, sie sollen es mich nicht spüren lassen. Das ist die Kunst. Und wenn man sich für so einen Beruf entschieden hat, dann soll ich ihn verdammt nochmal so gut machen, wie es in dem Augenblick möglich ist.
Carlo, du bist ein sehr vielfältiger Mensch, Hochleistungssportler, bis heute Fitness- und Mentalcoach. Du hast aber auch einige Bücher geschrieben, eins mit einem ganz besonderen Titel, das finde ich unglaublich reflektiert. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Helden auf Zeit. Das hat also diesen Zeitrhythmus gezeigt, den du in der Höchstleistung warst.
Ja? Das ist eine schöne Frage, aber jetzt kommt was Wichtigeres.
Ein Glas bitte, weil eins, genau, vielen Dank.
Reicht schon, bis zum Horizont.
Du bist aber auch ein ein belesener Mensch, du bist jemand, der Tiefgang hat. Sag mal, wenn ich heute zu dir nach Hause komme, heute Abend, was für ein Buch finde ich auf deinem Nachttisch?
Im Augenblick gar keins, weil ich eine 2-jährige Tochter habe, in meinem Alter, und die lässt mir verdammt nochmal kein... Gut, das war nicht so wirklich geplant wie die sportlichen Geschichten. Aber trotzdem sauber, es ist großartig, das nochmal erleben zu dürfen, mit einem ganz anderen Blickwinkel. Aber die lässt mir keine Zeit zum Lesen gerade. Nee? Nee, aber ich habe ein tolles Buch. Also ich habe.
Wie heißt deine Tochter?
Naila.
Naila.
N-A-Y-L-A. Großartiges Mädchen. Wunderschöne Frau. Sieht mir wirklich unglaublich ähnlich. Jedenfalls, Buch fällt mir gerade ein. Ein Leben in Leidenschaft habe ich mal gelesen vor kürzlicher Zeit noch von Irving Stone. Da geht es um einen Maler, um Vincent van Gogh. Aber es geht vielmehr um die Leidenschaft, Dinge, die man in sich trägt, so umzusetzen, dass man das Gefühl hat, ich habe alles dafür getan. Und ich glaube, wenn man alles für seinen Job oder für seinen Sport oder für sein Leben tut und nicht verhaftet bleibt in einer Durchschnittlichkeit, in einer Mittelmäßigkeit, dann gibt das einem einen völlig anderen Inhalt fürs Leben und kann auch, und das ist wichtig für Hotellerie und Gastronomie, Dinge völlig anders genießen. Wenn ich jetzt eine Million erbe und gehe dann in Hotels, dann habe ich gar keine Ahnung, weil ich mir nicht verdient habe, die Hotels, die ich dann gerne besuchen möchte, auch zu gutieren. Und deswegen glaube ich, dass ein wirklicher Genuss im Verdienst dessen liegt, was ich mir damit erarbeitet habe.
Carlo, bevor ich dem Publikum die Gelegenheit gebe, dir noch ein paar Fragen zu stellen, einen Rapid-Kurs, einverstanden?
Was immer das ist, ja.
Städtereise oder Strandurlaub?
Kombination. Ich liebe es, so ein bisschen am Strand rumzuhängen, dann alle auch ein bisschen aktiv, ein bisschen spielen, Volleyball. Oder wir sind mal gerannt, weißt du noch, vor 20 Jahren haben wir Läufe am Strand gemacht.
Griechenland.
Griechenland. Ich mag aber auch, ich habe Rom neulich noch besucht mit meinem Sohn und wir haben uns die Altstädte angeguckt, mit Führer sogar, um auch noch ein bisschen Hintergrund zu begreifen.
Ich kenne die Antwort, Tennis oder Golf?
Zuerst Tennis, aber dann, wenn man schön aufgewärmt ist mit Tennis, 9-Loch-Golf, 18 nervt mich immer, weil das dauert einfach zu lange.
Carlo ist einstelliger Golfer, also von daher darf man die Frage stellen. Und Tennis, ich sag nichts.
Für dich reicht's.
Okay, letzte Woche hat es gereicht, weil ich die Achillessehne mir angerissen habe bei 5-5. Habe dich darum gebeten, einen Tiebreak zu spielen und du hast gesagt, nö.
Ich habe dich durchs Laufen dazu gebracht, dass dir irgendwas passiert ist. Das ist auch sinnvoll im Sport.
Frühstück im Bett oder Brunch im Garten, mein Guter?
Kaffee gerne im Bett und danach Brunch im Garten.
Okay, Vintage oder Hightech?
Ja, auch da eine Kombination. Ich mag schon Vintage, aber ich Hightech versuche ich auch noch mit Schritt zu halten. Meine Tochter bedient jetzt schon mein Handy wahrscheinlich etwas besser als ich. Aber ich will dranbleiben.
Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan?
Das ist eine gute Frage. Zum letzten Mal was zum ersten Mal getan? Boah, muss ich mir überlegen. Also ich muss ja spontan antworten, ne? Letztes Mal.
Denk gerne nach.
Denk gerne nach. Wann machen wir zu hier? Zum ersten Mal. Ich mache eigentlich gerne Dinge zum ersten Mal. Ich war vor 3 Monaten das erste Mal an der Ostsee in Boltenhagen. Ich komme nicht mehr so oft an Orte, wo ich noch nie war. Boltenhagen.
Du kommst aus Halle, richtig?
Bitte? Du bist
geboren in Halle, richtig?
Bin in der ehemaligen DDR geboren. Kurz vor Mauerfall sind wir abgehauen, ja. Aber das war sehr interessant. Boltenhagen, ehemaliger Kurort in der DDR noch damals. Und jetzt der Versuch, das eben auch der breiten Öffentlichkeit zu öffnen und so weiter. Sehr schöner Ort.
Das war das letzte Mal zum ersten Mal. Mhm. Spannend. Und das mit der Tochter natürlich.
Ja.
Carlo, ich danke dir.
Sehr gerne.
Du bist für uns in der Hotellerie wirklich in vieler Hinsicht Maßstab. Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Ich bemühe dich immer wieder, den Leistungsgedanken zu skizzieren, weil ich glaube, dass wir tatsächlich diesen Leistungsgedanken nicht aus den Augen lassen dürfen. Und da werde ich heute Abend noch drüber sprechen. Wir sprechen sehr viel über Parallelwelten. Wir sprechen sehr viel über Dinge, die vermeintliche Relevanz haben, aber wir sprechen nicht darüber in der Häufigkeit und in der Intensität, wie wir es hier tun, über das, was uns besser macht. Und dafür stehst du.
Ich glaube wirklich, Carsten, dass es egal in welchem Lebensbereich, die Lust auf Leistung, Lust auf Dienstleistung, noch präziser bei euch, aber die Lust auf Leistung, einen glücklicheren und zufriedeneren Menschen aus einem macht. Wenn ich jetzt arbeiten gehe oder ich gehe trainieren, dann brauche ich 8 Stunden fürs Training oder 8 Stunden für die Arbeit. Ich brauche aber so oder so 8 Stunden. Es wäre doch ziemlich dämlich, wenn ich die 8 Stunden nicht so sinnvoll und produktiv wie möglich verbringen würde. Wenn ich sie sinnvoll mache, habe ich immer die Möglichkeit, dass es auffällt, dass, Mensch, was macht denn der? Der kann ja dieses und der kann jenes. Im Sport werde ich automatisch besser, wenn ich so sinnvoll und bewusst trainiere. Und es wäre einfach ein Frevel aus seinen Möglichkeiten. Und das Leben eines Menschen ist begrenzt. Das eines Sportlers hört noch sehr viel früher durch die biologische Problematik auf. Aber es wäre einfach nur dumm, es nicht zu probieren.
Schönes Schlusswort, liebe Gäste. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Carlo Trenert.
Vielen Dank.